Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, den Predigtext, den ich mitgebracht habe und ausgesucht habe für diesen Gottesdienst zum Thema, wo wir schauen wollen, wo wir abgewichen sind, das sind 14 Verse aus dem Jakobusbrief. Luther nennt den Jakobusbrief mal eine ströherne Epistel, also etwas, wo man nicht viel rausbekommen kann. Der überlegt sogar, warum das in der Bibel drin steht. Ich muss sagen, ich bin da ganz anderer Meinung als Luther. Für mich ist gerade der Jakobusbrief etwas für mich immer wieder infragestellendes und für meinen Glauben sehr wohltuendes, auch wenn die Verse häufig tief hineingehen. Und so ist es auch bei diesen 14 Versen, die ich mitgebracht habe. Da bin ich fast in jedem Vers gemeint und angesprochen, wo ich immer wieder schauen muss in meiner Nachfolge, wo ich mich zu korrigieren habe und wo ich mein Christsein neu auszurichten habe. Und so möchte ich uns vorlesen, Jakobus 4, die Verse 3 bis 17. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und meint ihr, die Schrift sagt umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns wohnen hat lassen und gibt umsonst reichlicher Gnade? Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid auch nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Jammert und klagt und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht, liebe Brüder. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig macht und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Und nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns jetzt diese gewaltige Perikope, diese herausfordernden Verse als Predigttext für unser Leben und unsere Nachfolge. Und wir wollen dich bitten, Herr, für die Predigt über die herausfordernden Verse hier, dass du diese Predigt führst und leitest und dass du zu einem jeden Einzelnen von uns sprechen wollest, dass das passiert und dass das geschieht. Dazu bedarf es deiner Führung und Leitung durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören von uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist 3,5 Jahre her, da habe ich einen allumfassenden Gesundheitscheck bei mir machen lassen. Ich bin bei verschiedenen Ärzten gewesen, um einfach nochmal abzuklären, ob soweit die Dinge alle bei mir in Ordnung sind. Das war damals so Anfang 50, da kriegt man ja angeraten, von den Krankenkassen das zu tun. Da war ich erst beim Hausarzt, da hat die Hausärztin die Blutwerte genommen, EKG gemacht, halt Blutdruck gemacht, Ultraschall geguckt, ob mit den inneren Organen alles in Ordnung ist. Ich bin dann bei einem Internisten gewesen, habe eine Darmspiegelung gemacht, war bei einer Hautärztin halt, die hat auch nochmal so ein Hautscreening gemacht und geguckt, ob alles in Ordnung ist. Das war ein gesundheitlicher Check-up. Ich möchte heute mit Ihnen und euch einen geistlichen Glaubens-Check-up machen. Ich möchte so von diesem Predigttext her so einige Dinge noch einmal an euch herantragen, wo ihr eingeladen seid, zu gucken. Ich stelle es euch nur vor, aber ihr sollt gucken, ob denn mit eurer Nachfolge, mit eurem Glauben alles soweit in Ordnung ist oder ob ihr, wie es in der Losung für den heutigen Tag habt, ihr so ein Stück weit vielleicht abgewichen seid von dem, was es heißt, Christ und Christin zu sein. Und ich mache es, ich stelle es euch vor Augen, aber der Heilige Geist, so heißt es hier, wird zu euch sprechen. In Vers 5 heißt es, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen. Das ist nicht so, dass wir einmal zum Glauben gekommen sind, wiedergeboren sind und dann können wir machen, was wir wollen und am Ende der Tage, dann kriegen wir eben alles vergeben, sondern Gott spricht uns immer wieder in der Zeit hier auf Erden, die eine kurze ist, an und hält uns dann ein Stück weit einen Spiegel vor, um uns zu zeigen, was in Ordnung ist oder nicht. Und so wollen wir in diese Predigt gehen, wollen diesen Glaubens-Check-up machen und ich habe 7 Punkte mitgebracht, die ich euch vor Augen stellen möchte, die Gott mir als erstes vor Augen gestellt hat, aber eben die er auch euch heute noch einmal zeigt. Ich möchte erstens sprechen über das egozentrische Beten, zweitens über die Freundschaft mit der Welt, drittens über das Widerstehen des Teufels, viertens über unsere Planungen ohne Gott, fünftens über das Verurteilen der Brüder, sechstens über das Rühmen und siebtens über das Tun guter Werke. Das Erste, das egozentrische Beten. Da ist es hier im ersten Vers und das ist schon direkt herausfordernd. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet und nämlich, damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ich habe das genannt egozentrisches Beten. Und da bin ich in Frage gestellt mit meiner Gebetspraxis. Wie sieht denn das aus? Ich als Profi-Christ, als Pfarrer, der eine ganze Reihe Bücher über das Beten gelesen hat, der weiß, wie wichtig das Beten ist. Wie bete ich eigentlich? Wenn ich da mal so die Anteile gewichte. Wie viel Lob und Dank ist da in meinem Gebet? Wie viel Buße und Beugnung bei mir, dem sündigen Menschen? Und wie viel Anteile egozentrisches Bitten? Damit ich es für meine eigenen Gelüste vergeuden kann. Und da muss ich euch leider sagen, bei eurem Pastor ist es so, dass bei allem, was ich auch an Dank und Lob und auch an Beugung bringe, aus meiner Beurteilung viel zu viel Egozentrik dabei ist. Ich. Mein Leben, meine Gesundheit, meine Dinge, all das Weltliche, meine Geldanlagen, meine Dinge halt, meine Zukunft, meine Pension, meine Auseinandersetzung mit dem Gericht, meins. Und der Widersacher freut sich, wenn er mich im Gebet genau damit beschäftigen kann, immer ich, in der Egozentrik. Ich darf anderen Leuten das Beten beibringen. Ob das nun eine Bibelstunde ist, wenn wir mal eingeladen sind, war neulich in der Gemeinde, die hatten mich gebeten, eine kleine Gebetsschule mit ihnen zu machen oder mit den Konfirmanden. Wenn ich dann mit den Menschen spreche, dann sage ich ihnen immer wieder, es gibt 5 Stufen des Bittgebetes. Die erste Stufe sage ich, das sind die Anfänger im Glauben. Die sagen immer nur, gib mir, gib mir. Die zweite Stufe ist, wenn man schon so ein bisschen weiter ist, gib ihnen, dass man nicht nur für sich betet, egozentrisch, sondern eben auch für andere, gib ihnen. Wenn man richtig weit im Glauben gekommen ist, dann betet man die dritte Stufe, vergib mir. Das ist diese Beugung, dass es gar nicht so sehr im Gebet um das Bitten geht, sondern um das Bußetun. Die 4. Stufe ist, wenn man nicht nur sagt, vergib mir, sondern vergib ihnen, das, was im Vater Unser auch gesagt ist. Und die 5. Stufe des Bittgebetes ist, Vater, gib mir, was du willst, das ist das, was wir im Vater Unser beten, dein Wille geschehe. So lehre ich das die Leute. Wisst ihr, was ich sagen muss? Ich bin häufig sehr dabei, dass ich nur die 1. Stufe bete. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Und ich bin da nicht im Willen des Vaters. Jesus Christus sagt in Johannes 16, wahrlich wage ich euch, sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen, so wird er es euch geben. Oh ja, ich weiß, was es heißt, im Namen Jesu zu beten. Das machen diese 5 Punkte klar. Aber ganz häufig bete ich in meinem Namen allein, weil ich egozentrisch bete. Und ich denke, dass es nicht nur mir so geht, dass auch der ein oder andere von euch egozentrisch
bittet und betet. Das dürfen wir, um das nicht missverstanden zu sein, nicht, dass einer sagt, ich darf das jetzt nicht mehr. Das dürfen wir, richtig. Wir dürfen für uns bitten, das will Gott sogar. Aber wenn unsere Gebetspraxis sich darin ergießt, oder dass so ein 95% nur noch um mich und der Rest wird so angehangen, dann sollten wir uns noch einmal in Frage stellen lassen. Gerade wenn die Schrift hier sagt, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich damit ihr es für eure eigenen Gelüste vergeuden könnt. Das ist das Erste. Ich soll nicht egozentrisch beten. Ein Zweites. Ich soll keine Freundschaft mit der Welt haben. Jakobus 4, Vers 4 heißt es hier, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Jetzt könnte man denken, ja, ist der Jakobusbrief, Luther hat ja gesagt, das ist so ein bisschen schwierige Epistel halt. Ne? Wenn das nur darin stünde, und selbst wenn es nur da stünde, nur einmal in der Bibel stünde, wird es immer noch wahr sein halt. Aber das finden wir an ganz vielen Stellen in der Bibel. Wir sollen keine Freundschaft mit der Welt haben. 1. Johannes 2. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, ist Fleischeslust und der Augenlust und hoffärtiges Leben und ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Paulus schreibt an Timotheus halt, Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Und so geht das ganz häufig im Neuen Testament, dieses Liebhaben der Welt. Jetzt muss man genau aufpassen, dass das nicht missverstanden wird. Also da, wo ich herkomme aus dem Siegerland, da war es früher in zahlreichen CVMs, auch in den Gemeinschaften so, wenn man Mitglied wurde im CVM oder in der Gemeinschaft, dann durfte man nicht in einem anderen weltlichen Verein Mitglied sein. Man durfte nicht in Fußballverein sein, man durfte auch nicht in der Feuerwehr, weil das Welt war. Man hatte Angst, dass die Welt, die Brüder, die Schwestern wegzogen vom lebendigen Glauben. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass ich auch als Christmensch in der Welt Mitglied sein darf, in einem weltlichen Verein. Aber, jetzt kommt es, ich muss aufpassen, dass ich nicht die Welt anfange, lieb zu haben. All das Irdische, Vergängliche, das, was die Welt fleischlich nennt. Dass wir sagen, ja, wir sind das, was wir anfassen, verdienen, messen können in dieser Welt. Und darum bemühen wir uns mit unserem Haus, mit unserem Job, mit unserem Reichtum, mit den Menschen, mit denen wir leben und wir richten uns ein in dieser Diesseitigkeit. Welt meint die Diesseitigkeit und ich habe lieb die Diesseitigkeit. Und da gibt der Widersacher große Mühe sich, dass wir das lieb haben mit all dem, was ist. Und wisst ihr, wir dürfen das genießen. Paulus sagt das ausdrücklich, 1. Korinther 7. Wir dürfen das genießen, aber so, als hätten wir es nichts. Haben, als hätten wir es nicht. Die, die verheiratet sind, sollen so sein, als hätten sie nichts. Das heißt, es darf nicht etwas sein, was uns bindet, und was dann so stark wird, dass es für uns zum Gott wird, dass wir die Liebe hineinbringen. Wen sollen wir lieben? Gott. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Aber es passiert ganz schnell, dass wir Dinge in dieser Welt lieber haben als den lebendigen Gott. Und da müssen wir uns immer wieder prüfen. Denn dieser Prozess, der geht zwar schnell, aber wir merken es nicht. Und dann guckt man, wie das aussieht, wer bei euch wirklich erster Platz in eurem Leben ist mit eurer Liebe. Der lebendige Gott oder du selber oder ein anderer Mensch oder ein Hobby. Wir sollen keine Freundschaft mit der Welt haben. Die Bibel ist hier knallhart. Das ist Feindschaft mit Gott. Und da muss auch ich in mich schlagen. Mit meiner Egozentrik, mit den Dingen, die ich so sehr gerne mag, dass ich aufpasse, dass sie für mich nicht zum Gott werden, dass das nicht in Feindschaft zum lebendigen Gott tritt. Ein drittes, was uns dieser Predigttext sagt, wir sollen dem Teufel widerstehen. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wir haben heute zwei Taufen gehabt. In früheren Jahrhunderten war das so, in alter kirchlicher Sitte, dass man bei der Taufe eine dreifache Absage an den Teufel machte und ein dreifaches Bekenntnis des Glaubens ablegte. Entweder, wenn es Erwachsenentaufen waren, der Täufling selber oder wenn die Paten da waren, das eben stellvertretend für den Täufling machten. Da wurde vor der Taufe dann gefragt, vor der Taufhandlung, widerstehst du dem Teufel? Und dann sagte der Täufling oder der Pate, ich widersage. Und all seinen Werken, ich widersage. Und all seiner Pracht, ich widersage. Und dann kam das dreimalige Bekenntnis. Glaubst du an Gott, den Vater? Ich glaube. Glaubst du an Jesus Christus, den eingeborenen Sohn? Ich glaube. Glaubst du an den Heiligen Geist? Ich glaube. Und das war ein guter kirchlicher Brauch, weil er deutlich machte, worin unsere christliche Existenz besteht. Das eine ist der Glaube an den lebendigen Gott, den Vater, Sohn und Heiligen Geist, auf den wir getauft sind. Dass wir uns dem immer wieder zuwenden. Hier heißt es auch so, seid Gott untertan, naht euch Gott, so naht er sich zu euch. Aber das andere ist eben auch das aktive Widerstehen dessen, was der Teufel ist. Ihm zu widersagen mit allen Werken aller Pracht, die er zu bieten hat in dieser Welt. Und das ist, was dieser Teufel immer wieder tut, dass er uns reizt mit der Sünde. Und das ist häufig nicht das ganz Brutale und Schlechte, sondern das ist manchmal das Schöne, Angenehme. Das ist so das, was die Gretchen in Goethes Faust sagt, nicht alles, was dazu mich trieb, war ach so schön, war ach so lieb. Es reizt die Sünde. Aber nicht nur mit Sünde, auch mit Angst arbeitet der Widersacher. Und wenn das hier heißt, widersteht dem, dann sollen wir dagegen gehen, aktiven Widerstand leisten. Der Teufel, so heißt es in 1. Petrus 5, geht rum wie ein brüllender Löwe und den sollen wir fest im Glauben widerstehen. Das heißt sagen, nein, das mache ich nicht. Klare Grenzen ziehen. Widerstand heißt, was mit einer Klarheit zu tun. Da ist der Feind und hier sind wir. Und es ist der Gegner. Und nicht die falschen Kompromisse machen. Und ich weiß nicht, wo du immer wieder vom Widersacher angegriffen wirst. Vielleicht mit deinem Geld, vielleicht mit deiner Sexualität, vielleicht mit deinem Hochmut, mit deiner Egozentrik. Wo du das merkst, da bist du aufgerufen zu widerstehen, Nein zu sagen, klare Grenzen zu ziehen. Und vielleicht bist du momentan in so einem Glaubenskampf, wo du klar weißt, was die Schrift von dir möchte, was der Glauben ist. Aber der Widersacher dich reizt oder die Angst machen will. Dann sagt der Herr dir neu, du hast zu widerstehen. Du hast klare Grenzen zu ziehen, du hast dein Nein auszusprechen. Ein viertes, was uns dieses Wort sagt und uns prüft, ob wir vielleicht abgewichen sind, wir sollen nicht ohne Gott planen. Jakobus 4, 13 bis 15. Heute oder morgen so sagen, wir wollen in diese oder jene Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Ein Rauch seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und verschwindet. Dagegen sollt ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Diese Formulierung, wenn der Herr will und wir leben, werden wir dies oder das tun, die hat man früher die Conditio Jacobea genannt. Also ich schreibe manchmal auch zum Spaß unter so eine Terminvereinbarung, wenn ich angefragt werde, Herr Latzel, können Sie denn da und da kommen halt nicht? Ich habe mittlerweile Termine bis 2025. Und wenn man da so 2 Jahre im Vorhinein einen Termin macht, eine Zusage für eine Evangelisation oder einen Bibelabend, dann schreibe ich immer wieder drunter halt, ich komme gerne zu Ihnen, SCJ. Dann schreiben die meisten zurück, was ist denn das SCJ? Und dann erklärst du ihnen, sub conditio Jacobea, also unter der Regel Jakobus, heißt, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Bei all unseren Planungen ist es ganz wichtig zu wissen, ja, wir können unser Leben bedingen. Ist ja, unser Leben hat 2 Kräfte, die uns bedingen. Das eine ist die Vorherbestimmung Gottes und sein Plan. Und das andere ist, was wir selber tun können. Das ist nicht in Einklang zu bringen, wir können das nicht verstehen, aber das sind die beiden Größen, die unser Leben bedingen. Und wichtig ist, dass wir immer wieder vor Augen haben, dass das Entscheidende das ist, was Gott tut. Und dass wir auch immer wieder versuchen sollen, unsere eigenen Planungen in Kongruenz damit zu bringen, in Deckung zu bringen. Aber ganz häufig ist unser Leben so, wir planen nur unser Leben mit all der Diesseitigkeit, mit all dem, was uns abverlangt ist, was der Job sagt, was die Ehefrau sagt halt, die Kinder halt, all diese Dinge. Und wir sind in so einem Ding drin und wir planen und wir machen halt, wie der reiche Kornbauer, alles ist so richtig und ist alles irdisch und fleischlich in Ordnung. Aber irgendwann kommt der Tag, wo der Herr sagt, du Narr, heute Nacht nehme ich deine Seele von dir. Und was ist denn dann? Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und das muss ich mir immer wieder auch sagen. Bei meinen Planungen, bei meinen Rechnungen will ich immer wieder den lebendigen Gott mit hineinnehmen. Nicht nur, dass ich ihm dadurch die Ehre gebe. Wisst ihr, was auch dann passiert? Wenn ich selber so nur für mich plane und denke mit all dem, was kommt, der wird einem ganz schnell Angst und Bange. Weil man die Kosten kalkuliert und das, was gesundheitlich sein wird und die Alterungsprozesse und da kommt schon immer wieder die Angst halt, nicht? Aber wenn du mit dem lebendigen Gott kalkulierst, der in Jesus Christus für dich gestorben ist und der dich lieb hat, da guckst du ganz anders in die Zukunft. Wisst ihr, das ist also nicht nur etwas, womit wir Gott die Ehre geben, sondern das ist uns auch wesentlich angenehmer fürs Leben halt. viel, viel besser, wohltuender, wenn wir mit dem lebendigen Gott planen und mit ihn mit hineinnehmen. Und das sollst du tun. Ich soll es tun, du sollst es tun. Du sollst nicht ohne Gott planen. Ein fünftes, was uns dieser Text vorhält, ist unser Verurteilen. Wir sollen unsere Brüder nicht verurteilen. Wer seinen Bruder verleumdet oder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer aber ist Gesetzgeber und Richter, der selig macht und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Auch da wieder, es ist richtig, dass wir zum Beispiel falsche Lehre in Kirche und Gemeinde benennen. Das ist nicht Urteil. Übrigens geht es um das Urteilen der Brüder. Aber es gibt eben auch ein Urteilen der Brüder, wo wir uns über Brüder und Schwestern stellen. Und das ist etwas, was wir nicht tun sollen, weil wir selber diejenigen sind, die das Urteil bekommen und eigentlich verdient hätten. Das ist etwas, was die Bibel immer und immer wieder deutlich macht. Ihr kennt die Geschichte Judah und Tamar, 1. Mose 38, wo der Schwiegervater mit seiner Schwiegertochter unerkannt Sex hat halt nicht. Sie hat sich als Hure verkleidet und als das deutlich wird, dass sie schwanger ist, da geht er knallhart hin und sagt, und du bist des Todes, Todesurteil über sie vollstreckt. Die war aber so schlau, hat sich von ihm ein Pfand geben lassen und zeigt ihm den und sagt, das ist der Mann, von dem ich schwanger bin. Und dann checkt er, das bin ich gewesen, ich habe für mich selber das Urteil gesprochen. David, als Nathan zu ihm kommt nach dieser Schandtat mit der Bathsheba und er ihm dieses Gleichnis da von dem Mann erzählt, der nur ein Schaf hat und der andere, der ganz viele hat, nicht? Und David in all seiner Aggressivität, als er die Geschichte hört, was da passiert ist, der Mann ist des Todes. Der ist tot. Du bist der Mann, sagt er. Du bist der Mann. Jesus und die Ehebrecherin halt, nicht? Da kommen die Pharisäer und bringen dazu ihm eine, die sie auf frischer Tat ertappt haben, und die ist des Todes schuldig, nicht? Und die fordern ihn heraus, nicht? Und dann sagt er ihnen diesen ganz, ganz gewaltigen Satz: Der von euch ist ohne Schuld, der werfe den ersten Stein. Und dann fangen sie an, in sich zu schlagen und verstehen, im Prinzip müsste ich auch hier stehen. Und dann gehen sie weg, die Ältesten zuerst, dann die Jüngsten. Und keiner bleibt mehr stehen. Und das muss ich mir immer wieder auch sagen lassen: Ich soll andere nicht richten. Ich soll zwar klar falsche Lehre benennen, aber pass auf, dass du anderen Menschen nicht richtend entgegentrittst halt, deinen Brüdern und deinen Schwestern. Die Bibel ist kein Gesetzeskodex wie das Strafgesetzbuch, wo dann irgendwelche Polizisten durchs Land fahren und gucken, wer dann zu schnell mit dem Auto gefahren ist oder wer falsch geparkt hat. Sondern in der Bibel geht es immer um mich. Deshalb habe ich auch alle Punkte überschrieben. Ich soll mich nicht rühmen, denn wir haben eben die 10 Gebote nochmal gehört, da geht es immer wieder um die persönliche Beziehung, die wir zu Gott haben. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht. Nicht, lauf mal durch die Gegend und guck mal nach, wer Ehebruch betreibt oder wer die Eltern nicht richtig ehrt oder wer irgendwas Falsches begehrt. Es geht um die ganz persönliche Kommunikation Gottes mit mir. Und wenn ich aber anfange, mich auf den Thron zu setzen und andere zu verurteilen, dann nehmen wir, das macht der Text ja deutlich, den Platz Gottes ein. Und deshalb sollen wir uns davor hüten, Brüder und Schwestern zu verurteilen. Ein sechstes: Ich soll mich nicht rühmen. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut, all solches Rühmen ist böse. In der letzten Woche hat, und ich will diesen Mann nicht verurteilen, aber es war so augenscheinlich, könnt ihr mal auf YouTube nachgucken, hat ein junger Mann den deutschen Zehnkampfrekord gebrochen in Texas. Da gab es einen Wettkampf an der Universität und da hat er diesen fast 40 Jahre alten Zehnkampfrekord in Deutschland von dem Jürgen Hingsen, den kennen die Älteren noch, gebrochen, hat 8.836 Punkte erzielt. Also sensationell. Dann hat er ein Interview gegeben. Also ich habe gerade die Predigt hier vorbereitet und habe nachgedacht über das Nicht-Rühmen und dann habe ich dieses Interview mit diesem jungen Sportler, 22 Jahre alt, gesehen. Und dann sagt er wirklich knallhart, man fragt ihn nach der Leistung, dann sagt er: Ich wusste, dass ich sehr gut bin, aber dass ich so gut bin, das hat mich selber überrascht. Dann habe ich gedacht, also bezogen auf diese Zehnkampfleistung, das meinte er, kann ich das ein Stück weit verstehen, aber wisst ihr, im Denken sind viele von uns so, dass wir unser Leben so beurteilen. Also ich bin selber manchmal, und das ist der Widersacher, der uns sagt, überrascht, was ich für ein guter und toller Mensch bin. Ich weiß, dass ich gut bin, aber dass ich so gut bin, hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ich halte mich so für das Edelste, was es an Menschheit gibt. Jetzt, wir schmunzeln so ein bisschen, aber ganz tief in uns drin, so ganz, ganz tief, nicht, ist das ganz häufig die Haltung von uns allen. Also wir sind so, wie wir uns eigentlich vorstellen, so müsste das edelste Geblüt von Menschen sein. Aber wisst ihr, genau das Gegenteil davon ist die Wahrheit. Ich weiß, dass ich schlecht bin. Ich weiß, dass ich Sünder bin. Aber dass ich so ein verdammenswerter Sünder bin, dafür bin ich immer wieder überrascht. Wenn ich das sage, dann bin ich auf dem Weg der Bibel. Aber mir geht es da häufig nicht anders als euch. Wir sind so Leute, die uns selber rühmen. Und Ruhm gebührt nur dem lebendigen Gott. Das war das, was die Priester im Tempel morgens und abends zu tun hatten. Sie hatten in den Tempel zu gehen und sie hatten Gott zu rühmen, ihn allein, ihm den Lob, die Ehre, den Preis zu geben. Jeremia 9 heißt es, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, dem solches gefällt mir, spricht der Herr. Eigenruhm gefällt dem Herrn nicht, aber wenn wir ihn rühmen über das, was in unserem Leben passiert, vor allen Dingen, dass uns Vergebung geschenkt worden ist, dann ist das das, was dem Herrn gefällt. Aber ich sage es nochmal, in mir ist häufig so viel Selbstruhm, ganz tief innen drin, nicht nach draußen. Da muss ich mich immer wieder vor dem Herrn beugen, demütig sein, so wie es ja auch heißt, und das ihm bekennen. Und dann siebtes und letztes. Ich soll Gutes tun, wenn ich es erkenne. So heißt es Jakobus 4,17, wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Das ist ja nicht nur eine Unterlassenheit, sondern es ist Sünde. Wir haben gestern, als der Missionstag, der HMK-Tag hier zu Ende ging, noch einmal gehört auf dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Also der Priester und der Levit, die haben diesen unter den Räubergefallenen nicht überfallen. Aber die sind vorbeigegangen. Die haben gesehen, sie hätten etwas tun können und sie hatten vermeintlich gewichtige Gründe, weiterzugehen. Sie haben ihren Weg nicht unterbrochen und sind stehen geblieben. Aber das ist das, was unser Herr und Heiland von uns erwartet, dass wir unseren Weg unterbrechen, wenn wir sehen, dass wir einem unter die Räubergefallenen helfen können. Warum? Weil er, der lebendige Gott, seinen Weg ja auch unterbrochen hat. Er hätte in der Ewigkeit bleiben können, Jesus Christus. Aber hat die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Heiligen Geist aufgegeben, hat sich seiner Göttlichkeit entledigt und ist in diese Welt gekommen und hat uns geholfen. Es war geholfen, bis in den Tod hinein, dass er für unsere Sünde und Schuld gestorben ist. Und deshalb sollen wir auch gucken, wo wir unseren Weg unterbrechen können, aus unserer Bequemlichkeit und Komfortzone rausgehen, wenn wir sehen, dass wir jemand anderem etwas Gutes tun können. Und vielleicht ist das Einzige, was ihr jetzt mitnehmt aus dieser Predigt, dass ihr sagt, Mensch, ich will nächste Woche mal gucken, wo ich meinen Weg unterbrechen kann. Wo da einer ist, dem ich zum Nächsten werden kann, um Christi Jesu willen. Nicht, weil es da Lob und Anerkennung für gibt oder weil was weiß ich hier, ich dann im Besseren Licht da stehe, sondern nur für Jesus. Dann lasst uns einfach mal in die nächste Woche gehen und einfach gucken halt, wo können wir unseren Weg unterbrechen und können jemand anderem etwas Gutes tun. Tun wir es nicht, noch einmal so sagt es der Text, dann ist es uns Sünde. 7 Punkte, und es steckt noch mehr in diesem Text drin, die ich aber herausgebrochen habe zu diesem Glaubenscheck-up. Ich habe die Predigt begonnen, habe davon gesprochen, dass ich vor über 3 Jahren diesen Gesundheitscheck-up gemacht habe. Und wisst ihr, bei diesem Gesundheitscheck-up war alles soweit in Ordnung, bis auf beim Hautarzt. Da hat die Hautärztin gesagt, oh, du hast da so eine Stelle an der Nase und du hast da 2 Muttermale. Da müssen wir was machen. Wisst ihr, was ich getan habe? Da habe ich was machen lassen. Die hat mir die beiden Muttermale rausgeschnitten und auch dieses Stück Haut auf der Nase entfernt, weil etwas nicht in Ordnung war. Ich habe den Check-up gemacht und festgestellt, da war etwas nicht korrekt und habe gehandelt. Und das ist ja die Botschaft auch des Jakobusbriefes. Seid nicht allein Hörer des Wortes, sondern eben auch Täter. Da komme ich zu dem einfach nochmal. Da, wo du gemerkt hast, hier bin ich gemeint, bei einem dieser 7 Punkte. Bitte, dabei lass es nicht dabei, weil ist eine gewisse Richtigkeit, abhaken und weitermachen, sondern da veränder das, da schlag in dich, vor allen Dingen gleich vor dem Abendmahl. Wenn wir das Beichtgebet sprechen, bring es zunächst mal vor den Herrn, bitte ihn um Vergebung und dann lass dich durch seinen Geist verändern, dass du zukünftig anders handeln kannst. Ein Glaubenscheck-up, ich soll nicht egozentrisch beten, ich soll keine Freundschaft mit der Welt haben, ich soll dem Teufel widerstehen, ich soll nicht ohne Gott planen, ich soll meine Brüder nicht verurteilen, ich soll mich nicht rühmen, ich soll Gutes tun, wenn ich es erkenne. Möge unser Herr und Heiland diese Predigt an deinem Glauben und deiner Nachfolge segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.